den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Zoe Kielhorn.
Viele betrachten die Literatur als Spiegel ihrer Entstehungszeit. So lernen wir beim großen Realisten Honoré de Balzac und in seinen 88 Titel umfassenden Zyklus La Comédie Humaine die französische Gesellschaft der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kennen. Natürlich erkennen wir Lesenden auch stets Parallelen zu unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Seltener stellen wir uns aber die Frage, welchen Verlauf die in früheren Zeiten verfassten Geschichten eigentlich heutzutage nehmen würden. In der BZ am Mittag vom 29. September 1923 tut genau dies der deutsch-baltische Schriftsteller Werner Bergengrün, der seit 1922 in Berlin journalistisch tätig war. Er nimmt die berühmte Erzählung von Balzac, das Chagrin-Leder, und passt die Story der seinigen Welt an. Es liest für uns Frank Riede.
Wirklichkeit von Werner Bergengrün. Gehen Sie mir mit Balzac, gehen Sie mir mit der Literatur. Es ist alles Schwindel, alles Unsinn. Natürlich, einige haben Fantasie, erfinden Situationen, fühlen sich an das Wesentliche wenigstens heran. Dann kommt ein Punkt, wo es versagt. Stopp. Die Sache wird schief, biegt ab, verliert sich, läuft genau entgegengesetzt aus. Schenken Sie doch noch einmal ein. Was? Die Flasche leer? Ja, so. Nun, Sie bestellen wohl noch eine? So, Prosit. Sie glauben mir nicht? Passen Sie mal auf, was ich Ihnen sage. Alle diese Situationen der Literatur, ja natürlich, die gibt es. Das alles kommt vor. Aber es geht anders aus, mein Herr, durchaus anders. Balzac, Sie kennen das Chagrin-Leder? Der junge Mann hat kein Geld, dergleichen kommt vor. Vor dem Spielhause spricht ihn eine fremde Dame an, bittet ihn hineinzugehen, mit ihrem Gelde für sie zu setzen. Nun, auch dergleichen kommt vor. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass es vorkommt, aber dann geht er, spielt, gewinnt, rettet die Dame aus einer Verlegenheit, erwirbt sich ihre Neigung, gesellschaftlicher Aufstieg, Karriere und so weiter. Aber das gehört nicht mehr her, das ist schon alles nicht mehr wahr. Soll ich Ihnen erzählen, wie so etwas in Wirklichkeit vor sich geht? Hören Sie zu. Nämlich, ich weiß es ganz genau. Einer meiner Freunde, ein bekannter Gott, das ist ja einerlei, wer es war. Also ein junger Mann, verstehen Sie, ein gleichgültiger junger Mann. Nun, ein armer Teufel war er, hatte noch ein paar anständige Anzüge, man sah es ihm nicht an, aber kein Geld, nein, im Augenblick kein Geld, nicht einmal so viel, dass er mit der Straßenbahn nach Hause fahren konnte. So kommt er gegen Mitternacht aus dem Spielclub. Aus welchem ist einerlei, vorige Woche hat ihn ohnehin die Stipo ausgehoben. Es regnet in Strömen, in der Nähe halten ein paar Autos. Er weiß nicht recht, wohin er sich wenden soll, steht da und glotzt auf die im Nebel verschwimmenden Autolichter. Eine Dame steigt aus, sieht ihn an, geht auf ihn zu, stutzt, wendet sich ab, kehrt sich wieder zu ihm. Er ist von den Autolaternen geblendet, er sieht nichts von ihr als schattenhafte Umrisse. Sie spricht ihn an, er schreckt auf, will sie wegschicken, aber er gewahrt, dass er sich täuscht. Es ist eine Dame, bei Gott, es ist eine Dame. Das ist alles wie ein Traum, verstehen Sie nun, getrunken hat er auch an diesem Abend kurz. Zuerst begreift er nichts von alledem, was sie ihm sagt. Das ist Literatur, das ist Balzac, das ist Abenteuerromantik einer nebligen, regenverhüllten, melancholischen Herbstnacht. Unwirklichkeit ist es, Unmöglichkeit, aber dann hört er ihre Worte, versteht. Sie ist in einer Notlage, er kombiniert, natürlich, sie ist reich, das heißt, nicht sie, nur ihr Mann oder Liebhaber, der Teufel soll das wissen, aber jetzt ist sie in Not, sie braucht Geld und braucht es zu irgendetwas, von dem dieser Reiche nichts wissen darf, darum will sie beim Spiel nicht gesehen werden und sie hat nur einmal in sein Gesicht geschaut und hat zu ihm dies Vertrauen. Es gibt also einen Menschen, der Vertrauen zu ihm hat, nachdem er ihm nur ein einziges Mal ins Gesicht sah. Es sind nicht viele Worte, die sie sagt, Angst zittert in ihrer Stimme, und dennoch mischt sich Befehl in ihr Bitten, und er verbeugt sich, nimmt das Päckchen Geldscheine, geht in den Flur, klopft auf die vereinbarte Weise und wird hereingeführt. Setzt, gewinnt, setzt, gewinnt. Er hasst es im Gewinnen aufzuhören, aber heute darf er das Glück nicht herausfordern, darf nicht warten, bis es umschlägt. Er hört auf. Alle Taschen hat er voll Scheine. Dollar, Pfund und Frankennoten sind darunter. Er geht. Er wird ihre Stimme hören, eine kleine Hand wird sich auf seine legen, ein Duft ihn streifen, ein Hauch. Oh, er wird glücklich sein, glücklicher, als wäre er selbst plötzlich reich geworden. Er geht durch den Korridor, durch den Hinterhof, über den dunklen Flur. Gedanken jagen über ihn hin, sein Herz klopft rasend, seine Freude ist im Dunkel verflattert. Mit schweren Gliedern steht er auf dem schwarzen, aus kleinen Pfützen die Autolichter zurückwerfenden Trottoir. Ein Kopf beugt sich aus dem Coupé-Fenster. Müde und alt tritt er näher. »Ich hatte Unglück«, sagt er erstickt. »Es ist alles fort.« Der Schattenkopf zuckt zusammen. Der junge Mann hört einen Laut wie ein erschrecktes, halb unterdrücktes Ächzen. Eine feine Hand streckt sich heraus und drückt die seine. Feucht und kühl fühlt sich das sämische Leder an. »Ich danke Ihnen.« Die Stimme klingt müde und hoffnungslos. Ein Schluchzen kommt ihm an. Er neigt kraftlos den Kopf. Als er ihn wieder hebt, sieht er das Auto fahren. Er schreit auf. »Halt! Halt! Nein! Nein!« Er läuft hinterher. Aber niemand hört ihn. Das Auto verschwindet um die Straßenecke und nicht einmal die Nummer hat er erkennen können. Nicht wahr, er hat einen kranken Vater, einen ehrenergrauten Veteranen, eine schwindsüchtige Mutter, hungernde Kinder, für die er sorgen müsste? Er hungerte selbst, brauchte das Geld, um einer tragischen Notlage zu entgehen, einer über alles begreifenden, gewaltigen Leidenschaft zu opfern? Keine Rede. Er brauchte es nur, um sein müßiges, leidenschaftsloses, schläfriges Leben in Spielclubs und Kaffeehäusern fortsetzen zu können. Er war eben ein Feind von Unannehmlichkeiten. Übrigens waren auch diese Unannehmlichkeiten nicht so schlimm, denn am nächsten Abend gewann er die doppelte Summe und außerdem starb 2 Tage darauf sein Vetter und hinterließ ihm seine Gelsenkirchner. Natürlich, heute sind die auch schon zum Teufel. Was wollen Sie? So ist das Leben. Gehen Sie mir mit der Literatur. Gehen Sie mir mit Balzac. Es ist alles ganz anders. Auf Wiedersehen, mein Herr. »Ihren Namen habe ich nicht verstanden. Ist doch nicht nötig. Ich muss in den Club. Nicht wahr, Sie haben die Güte, meine Zeche zu berichtigen?«
»Ich habe meine Illusionen noch nicht verloren, wie mir ein Pfarrer aus Tours nahegelegt hatte. Noch glaube ich an das künftige, noch unbekannte Meisterwerk, das auf den Tag genau werden kann. Mit etwas Lebenselixier, Begeisterung und ein paar Spenden über www.aufdentaggenau.de wird es schon werden.« Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.